aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Vereinsleiter ohne Martin Probst. Er ist heute krank und kann nicht mit dabei sein. Wir haben uns aber entschieden, dass wir die heutige Folge trotzdem werden machen, weil wir schon einen Termin vereinbart haben mit unserem heutigen Gast. Der Martin wird dann im Dezember bei der letzten Folge in diesem Jahr wieder mit dabei sein, wie gewohnt. Ja, und jetzt zu unserem heutigen Gast. Es ist Melanie Hassler, Bobpilotin aus Beriken. Sie ist 27, schon sehr erfolgreich unterwegs gewesen bei ihrer bisherigen Karriere. Sie hat 3 EM-Medaillen gewonnen. Sie ist im Weltcup schon mehrfach auf dem Podest gestanden, sowohl im Monobob wie auch im Zweierbob. Und sie hat an den Olympischen Spielen in Peking 2022 2 Diplome gewonnen. Und auch jetzt ist wieder ein Olympiawinter. Im nächsten Februar ist es soweit, stehen die nächsten Olympischen Spiele auf dem Programm. Und wir werden natürlich mit der Melanie darüber reden, wie denn ihre Vorbereitungen aussehen, wie der Saisonstart letzte Wochenende verlaufen ist. Und auch sonst haben wir noch ganz viele spannende Themen, die wir mit ihr besprechen wollen. Darum freut uns ganz fest, dass sie sich Zeit nimmt und heute bei uns im Podcast ist. Ganz herzlich willkommen, Melanie.
Ja, freut mich mega auf die Anfrage, ja. Habe mich richtig gefreut.
Umso besser. Hey, jetzt weiss ich, du hast am Wochenende, wir nehmen am Montag auf, für die, die das dann hören, am Wochenende hast du in Cortina Weltcup gehabt. Bist du immer noch dort oder bist du schon wieder irgendwo anders unterwegs?
Hey, nein, wir sind eigentlich gerade nach dem 2-Rennen am Sonntag abgereist, das Zeug gepackt und gerade nach Innsbruck gefahren. Ich muss sagen, ich bin mega froh. Das ist, glaube ich, die kürzeste Strecke, die wir je haben müssen machen. Es waren nur 2,5 Stunden mit dem Auto. Sonst müssen wir immer zwischen 6 und 9 Stunden dann weiterfahren. Und darum, ja, nein, jetzt zu Österreich.
Sehr gut. Ich würde gleich gerne mal aufs Wochenende zurückschauen, weil das ist einerseits ein Weltcup-Auftakt gewesen, andererseits ist es aber auch die Destination gewesen, wo dann die Olympischen Spiele werden stattfinden. Jetzt muss ich sagen, ist es das erste Mal, dass du wettkampfmässig auf dieser Bahn fahren
konntest? Ja, das erste Mal Wettkampf und das erste Mal überhaupt. Also die Bahn ist ja das erste Mal eröffnet worden im März in diesem Jahr und dort haben einfach gewisse Auserwählte oder Auserwählte, es ist eigentlich ausgelost worden, wer darf die Bahn testen gehen. Es war auch dort noch eine Baustelle gewesen, aber sie konnten sich vereisen. Und ja, es hat leider keine Schweizer Bobfahrerin oder Bobfahrer können gehen, einfach ein Skeletonfahrer von der Schweizer und sonst ja, halt einfach vereinzelte. Aber es ist jetzt wirklich für die meisten, oder ich sage jetzt mal 90% von allen Teams, das erste Mal gewesen.
Wie geht man so an eine neue Bobbahn hin? Weil wenn du die nie gefahren bist, muss man da, kann ich zuerst wahrscheinlich einfach langsam runterfahren, also mal schauen, wie es so ist. Oder wie macht man das?
Also wir sind tatsächlich im September extra runtergefahren, 6 Stunden, um mal eine Bahnbegehung zu machen, also die Bahn einfach mal anzuschauen und schauen, wie die, wo es durchgeht, wie lang sind die Kurven, sind sie offen, sind sie zu, also sprich, sind es ein bisschen engere Kurven oder so, dass man wie mehrere Linien fahren können. Das ist sicher schon mal gut gewesen, dass man sie von selber von Augen können anschauen konnte und nicht nur mit einem YouTube-Video, wie einer mal dort runtergefahren ist und wir das so anschauen können. Und ja, also du kommst erstmal auf die Bahn. Wir sind insgesamt 2,5 Wochen da drauf gewesen. Du kommst dort an und dann machst du mit dem Bahntrainer eben die Bahnbegehung. Dann gehst du von Kurve zu Kurve und besprichst, okay, ich meine, für Trainer ist sie auch das erste Mal in dem Sinn. Und dann besprichst du, okay, wie fährt man dort am besten? Ist es eine Zweidruckkurve? Also macht der Schlitten gerade 2 Wellen, wenn du jetzt gar nichts machen würdest? Oder ist es eine Eindruckkurve oder 3? Oder da musst du ein bisschen herausfinden, okay, da musst du schneiden, da musst du tiefer sein, da musst du so und so. Und dann ja, probierst du natürlich so schnell wie möglich zu merken, weil dann hast du halt wirklich keine Zeit, du fährst nachher runter. Dann hast du nicht einen Spickzettel im Schlitten und dann kannst du noch schauen, was ist jetzt schon wieder in der Kurve 12 gewesen, sondern es ist dann wirklich, ja, das muss dann automatisiert sein im Kopf. Das heisst, wir gehen die ganze Bahn runter oder rauf, besprechen das, machen Notizen und nachher geht man das im Kopf immer wieder und wieder durch den Kopf und tut es so visualisieren.
Wenn dann, sagst du, du warst jetzt 2,5 Wochen da gewesen, von wie vielen Fahrten, grob geschätzt, reden wir da, wo du jetzt schlussendlich bis jetzt hast können machen auf dieser Bahn, so in etwa, dass man so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, weißt du, wie viele Fahrten bringt man in dieser Zeit überhaupt durch?
Hey, Es sind schon nicht ganz so viele. Ich muss jetzt gerade selber kurz überlegen, aber insgesamt vielleicht 35, 40 Fahrten. Ja, etwa um die 40 Fahrten.
Längt das jetzt, dass du sagst, wenn ich jetzt runterfahre, ich habe größtenteils ein gutes Gefühl, weil ich weiss, was kommt? Oder ist das immer noch so? Weil in den anderen Bahnen bist du sicher schon x-fach mehr gefahren, dass das immer noch irgendwie etwas ist, wo du sagst, hey, look, so ganz im Griff noch nicht?
Hey, ich bin mega froh. Es ist eine mega tricky Bahn, muss ich sagen. Man kann es mit fast keiner Bahn vergleichen. Es ist nicht eine Bahn, wo du schnell stürzen kannst, also im Sinne von wie eine gefährliche. Aber es ist mega schwierig, zum schnell sein. Weil, wie gesagt, die Kurven sind wie offen. Das heisst, du hast wie mehrere Varianten, wie du die Bahn kannst fahren. Aber dass du eben genau schnell bist, ist es schwierig. Und es schleichen sich mega schnell Fehler. Also zwischen Kurve 1 und 4 entscheidet sich schon recht viel fürs Rennen. Und also ich muss sagen, ich habe immer gesagt, ich bin schon zu lange auf dieser Bahn, weil ich am Anfang ist eigentlich recht gut gegangen und dachte, wow, geil. Und dann irgendwie nach in der Weltcup-Woche habe ich plötzlich angefangen zu überlegen, dachte, hey Gott, wie bin ich jetzt die Kurve 8 gefahren? Es ist immer gegangen und jetzt fange ich an zu überlegen und ich weiß gar nicht mehr, was ich wirklich gemacht habe. Und das war dann schon so der Moment gewesen, wo ich dachte, nein, ich muss doch langsam von dieser Bahn weg, ich muss mal etwas anderes in den Kopf bekommen. Und dann am Rennen, also am Samstag Monobob und Sonntag Zweierbob gehabt. Ich glaube, das waren meine besten Läufe gewesen von diesen 2,5 Wochen. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht gewesen. Aber natürlich mega froh, dass ich halt schon eher ein Wettkampfstyp bin als ein Trainingstyp.
Ja, wenn wir gerade beim Wettkampf bleiben, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, hast du vor allem im Monobob einen richtig, richtig guten ersten Lauf erwischt, wo du, glaube ich, der Erste gewesen bist, das erste Mal, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Ja, aber schnell, wie ist das Monobob-Rennen gewesen? Am Schluss hat sie dann gleich nicht gelangt, weder für einen Sieg noch fürs Podest. Also weißt du, da habe ich mir so gedacht, ja, ist jetzt zufrieden, weil man weiss, okay, ich habe die Bahn eigentlich im Griff. Oder gleich irgendwie enttäuscht, weil es dann halt eben doch nicht ganz gelangt hat am Schluss.
Hey, genau so. Es ist von beiden Seiten. Ich hatte das schon mal gehabt. Ich war schon mal auf einer Bahn, Erste gewesen nach dem ersten Lauf und dann Siebte geworden. Das ist aber gewesen, gell, es kehrt sich ja dann, also die Rangliste, sprich die Erstplatzierte dort im zweiten Lauf als Letzte starten. Und schon dazu mal, das war in Deutschland gewesen, das ist so eine, ich sage immer, so eine Diva-Bahn gewesen. Das heisst, es kann sein, dass Eis plötzlich kippt, also dass Eis sich mega verändert. Und das ist dort so wie typisch gewesen. Und das ist mega enttäuschend, weil ich gute Fahrten hatte. Es war jetzt mega ähnlich gewesen. Ich hatte zwei gute Läufe gehabt. Der erste, also mega gut. Und ich war mega froh gewesen. Auch ein bisschen überrascht, weil in den Trainings bin ich nie mega weit vorne gewesen. Und der Monobob ist auch viel schwieriger zum Fahren auf dieser Bahn. Und dann habe ich gedacht, hey, ich bin am Start gestanden. Ich dachte, hey, ich weiss, ich kann das. Und ich hole mir jetzt meine erste Goldmedaille. Und ich bin wirklich... Ich hatte wirklich eine gute Fahrt gehabt, ich habe es so gefühlt und ich komme so, also im Ziel geht es ja nachher noch immer so drauf. Das heisst, ich sehe recht lang nicht, wie viel ich bin und was ich für Zeiten kann. Da komme ich so auf und ich sehe Rang 7. Ich sage, nein, nicht schon wieder. Und ich habe gedacht, nein, ich habe doch so einen guten Lauf gehabt, was ist denn los gewesen? Und ich habe dann auch mit dem Trainer nochmal geschaut und Wir können es einfach nicht sagen, was es genau ist. Wir können spekulieren, irgendwie schmale Kurven gefahren. Das heisst, wenn das Eis weicher wird und du zu schmal oder schmaler fährst als die anderen, dass du langsamer bist und breit ist halt dann schneller und. Also eine Wissenschaft. Und dann ja, fängt man halt umhirnen und ich weiß auch nicht. Also sicher etwas gelernt. Es ist möglich, das nehme ich mit, dass ich ganz vorne dabei sein kann. Und vielleicht hat es einfach am Setup ein bisschen gelegen, dass ich da ein bisschen zu Safety gegangen bin und nicht zu breit gegangen bin.
Jetzt eben, wir haben es gesagt, das ist die Olympiabahn, es ist Olympiasaison. Was ändert das für dich jetzt so ganz generell? Weißt, macht man da irgendwie anders in der Vorbereitung? Investiert man noch mehr oder eben bewusst nicht? Oder weißt, was ist so deine Herangehensweise, wenn man weiss, okay, jetzt ist wieder die Saison, wo man eigentlich jetzt 4 Jahre wieder darauf hingeschafft hat?
Ja, also man probiert, oder besser gesagt, ich habe jetzt schon nicht mega viel verändern im Sinne von meinem athletischen Training, weil ich gewusst habe, das hat recht gut funktioniert in den letzten zwei Jahren. Ich bin ja im OIM am Trainieren. Das ist also ein recht grosses Trainingscenter für die Leistungssportler. Und das hat immer gut funktioniert. Ich bin auch mega zufrieden momentan. Was sich geändert hat, ist so, ich glaube auch das im Kopf, so zu wissen, hey, jetzt ist Olympia. Ich glaube, ich habe schon ich habe nicht mehr trainiert, aber irgendwie effizienter. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber es ist so, du bist im Training und du weißt, ich mag jetzt einfach, die letzte Wiederholung mag ich eigentlich gar nicht. In anderen Fällen hätte ich dann einfach gesagt, okay, ich mag nicht mehr. Aber einfach immer das im Hinterkopf zu haben, ja, willst du gut sein oder willst du einfach dabei sein? Weißt du, so ein bisschen in diesem Stil. Und ich glaube, das hat mich schon mega gepusht gehabt, was jetzt das Athletische angeht. Das andere ist so ein bisschen das Materialthema. Das ist schon recht ein Präsenzthema bei uns beim Bobsport, dass etwas mit den Schlitten und also auch jetzt am Wochenende haben wir wieder gesehen, dass wir einfach nicht so weit sind wie die anderen, auch wenn es ein Bob-Projekt gegeben hat bei uns, bei den Schweizer, kommt es noch nicht ganz an das an, was die Amerikanerinnen und die Deutschen haben.
Und wir bleiben doch gerade schon beim Material. Das ist ja wirklich immer eine riesen Sache. Sie müssen ein bisschen einfach behalten für die, die jetzt nicht mega im Bob drin sind, dass wir nicht zu technisch werden. Aber kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, ich weiss, dass über viele Jahre vor allem die Deutschen immer extrem gutes Material haben, vor allem bei den Männern, bei den Frauen, bin ich ehrlich, da weiss ich es nicht. Aber dort haben sie immer sehr viel dominiert, auch einfach, weil sie neben guten Fahrern einfach immer das beste Material haben. Wie sieht das denn jetzt aus? Oder was ist jetzt die Diskussion oder die Thematik, die rund ums Material läuft?
Hey, bei der Frau ist genau gleich. Lustigerweise brauchen die Frauen die genau gleichen Schlitten zum Teil wie die Männer. Oder besser gesagt, ich weiss, dass jetzt zum Beispiel an den letzten Olympischen Spielen die Männer die Schlitten von der Frauen gebraucht haben, weil das wie die Besten gewesen sind. Bei den Amerikanerinnen momentan genau gleich. Das ist natürlich für alle anderen so ein bisschen, ja, man steht ein bisschen da und man weiss, hey, man kann gut, also die Fahrten sind gut, der Start ist gut, das ist alles, was man wie kann gut beeinflussen kann. Aber das Material ist dann einfach so also ein mega wichtiger Bestandteil und wenn das wie nicht passt, dann weiss man, hey, Top 3 ist fast unmöglich. Ich weiss, dass es ab und zu möglich war, wenn einer von den Deutschen so fahrerisch recht verhauen hat, ist es für uns immer eine Möglichkeit gewesen, hey, wir können doch noch Dritter oder Zweiter werden. Und jetzt ist so ein bisschen, jetzt sind die Amerikanerinnen noch und jetzt kämpfen wir plötzlich nicht mehr um vielleicht dritten Platz, sondern hey, vielleicht sechsten. Ja, und das ist halt schon recht frustrierend.
Blöde Frage, kannst du nicht einfach das gleiche Material kaufen wie die? Oder weißt du, ist das immer so quasi, du tust pro Land irgendwie etwas entwickeln und dann niemand darf wissen und niemand rausgeht und jedes Land macht das für sich? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also es gibt allgemeine Hersteller, also die Hersteller, die wie alle Nationen das zur Verfügung stellen. Ich habe zum Beispiel einen lettischen Schlitten, das ist der, wo die meisten anderen haben sozusagen. Aber jetzt die Amerikanerinnen und die Deutschen, die haben so viel Geld investiert, also vor allem jetzt die Deutschen haben Millionen investiert und sind seit Jahren dran. Und du merkst einfach von Jahr zu Jahr immer krasser, wie weit weg sie sind. Und die wollen es natürlich nicht hergeben. Also auch wenn sie mit dem richtig Geld würden machen, würden sie sich selbst ins Bein schiessen, weil dann wüssten sie, dann wären sie vielleicht nicht mehr die führende Nation.
Was macht das mit dir? Du hast vorhin gesagt, das ist irgendwo frustrierend. Vor allem, wenn es jetzt sagen wir, zwei Nationen sind, dann sind das vielleicht irgendwie vier oder sechs Schlitten, wo top sind und alle anderen haben eigentlich gar keine Chance. Das ist eigentlich auch für einen Bobsport in dem Sinne nicht wahnsinnig cool, sage ich mal in Anführungszeichen. Also weißt, gibt es da auch Diskussionen darüber, dass man irgendwie sagt, hey, look, alles gleiche Material, damit wirklich am Schluss der geht, wo am besten fährt? Oder ist das gar kein Thema? Oder was ist da so ein bisschen der Stand der Dinge, was das Material angeht?
Ja, es ist definitiv so, dass man, also es gibt jedes Jahr Diskussionen, aber man merkt auch, es wird immer weiter hinten verschoben. Es hat nämlich schon geheißen, nach den letzten Olympischen Spielen, es wird vor diesen Olympischen Spielen im 26 etwas geändert. Ist eigentlich nicht wirklich etwas passiert. Frustrierend ist es definitiv, weil man weiss, hey, als Athlet bringt man seine Leistungen, aber man sieht es wie nicht am Resultat. Und ich meine, das Material ist dann wie keine Leistung von einem Athlet und das macht es für uns und ich glaube für ganz viele Nationen mega schwer und frustrierend und der Sport einfach auch kaputt. Und man sieht halt, dass jetzt im Monobob, wo der Monobob gekommen ist, hat es einfach Einheitsschlitten gegeben. Und du siehst, es sind immer wieder andere auf dem Podest. Und man sieht, es ist noch Lauf 1, ist noch eben, ich bin Erste gewesen, nachher Siebte. Es hat noch wie gar nichts. Und auch wenn du mal hinten bist, hast du immer noch Chancen zum Führen kommen und umgekehrt. Und ich glaube, das macht den Sport. Also ich finde momentan den Monobob und dann den Vierer und dann den Zweier am spannendsten. Weil einfach dort viel mehr passieren kann. Es ist so ein bisschen unerwartet und alles andere. Zweier kannst du eigentlich schon selber aufschreiben, wer 1, 2 und 3 wird. Geplant ist, dass 2028 nicht Einheit Schlitten, sondern Einheit Style gibt. Das heisst, du kannst wie, oder du musst gewisse Teile brauchen und gewisse Teile kannst du wie von allein sozusagen mitbringen und dann musst du es so selber zusammenbauen. Aber ich bin dann gespannt. Ich habe schon das Gefühl, dass die Deutschen da schon voraus sind und da schon ihre Tricks auspacken.
Genau. Aber das heisst, im Monobob in dem Fall, dort ist nach wie vor jeder Fahrt gleich, oder wie? Oder?
Genau.
Okay.
Genau.
Gut. Ja, kommt mir eine Materialdiskussion. Ich würde sehr gerne mal ein bisschen über Olympia reden. Und zwar habe ich mich gefragt, hey, wie sieht es denn überhaupt aus bezüglich Selektion? Ich glaube, das ist ja noch nicht entschieden. Das heisst, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, ist noch nicht klar, ob du jetzt wirklich wirst dabei sein. Kannst du mal sagen, weißt du, wie viele Frauenteams können überhaupt gehen? Wie sieht die Selektion aus? Was braucht es da? Einfach, dass wir wieder auf dem aktuellsten Stand sind rund um Selektion Olympia.
Ja, nein. Also Teilquali habe ich. Die hat man letzte Saison holen, indem man einfach einmal Top 6 im Zweier und einmal Top 6 im Mono gefahren ist. Das haben wir jetzt auch. Das heisst, ich muss nochmal einmal pro Schlitten in Top 6 kommen. Das ist wie über die A-Limite, also die erste Limite von Swiss Olympic her. B-Limite ist dann Top 12. Und entschieden wäre, also es wird, ich bin mir sicher, es wird dann wie für Nation, also Schweiz 1, Schweiz 2 und 3, wie Punkte gesammelt. Und es ist wie nicht definiert, dass ich jetzt das 1 bin, sozusagen. Aber wenn wir als Team jetzt wie die besten Resultate holen, dann ist klar, okay, wir werden das 1 sein. Dann, ja, also das wäre sicher mal das allererste Ziel, dass wir das holen können. Ob jetzt alle drei Frauen sich qualifizieren, ist die andere Frage. Weil wir müssen den Quotenplatz sicher noch holen von Seiten vom Bobverband, internationalen Bobverband. Und dort dürfen drei Nationen drei Schlitten schicken. Und so wie es aussieht, werden das natürlich Deutschland, Amerika. Und dann kommt es sich noch aus, ob jetzt Kanada oder die Schweiz drei dürfen schicken. Und die dritte muss einfach besser sein als die dritte von Kanada, sozusagen.
Ja, also das heisst, ihr habt drei oder zwei Schlitten, die werden an den Olympischen Spielen dabei sein.
Genau.
Und was ich mich noch gefragt habe, ist ja noch die ganze Thematik, ist ja noch Anschreiberin, das heisst, du hast ja mega mehrere bei dir, da gibt es noch ganz viele andere, die auch rum sind. Wenn jetzt ein Olympiajahr ist, ich meine, du hast wahrscheinlich so deine paar Standard-Anschreiberinnen, die bei dir im Team sind, aber überlegt man jetzt für Olympia auch, dass man sagt, hey, schau, wir würfeln oder mischeln durch, dass wir wirklich einfach das bestmögliche Team haben, also es kann sein, dass du an den Olympischen Spielen dabei bist, aber du hast vielleicht eine Anschieberin von einem anderen Team, die einfach in dem Moment am besten ist, in Form, einfach, dass ihr zusammen irgendwie das stärkste Duo auf dem Papier geht. Ist das eine Option oder wird so etwas nicht gemacht und man geht wie quasi in diesen Teams, wo man halt den Rest von der Saison fährt?
Also ich muss sagen, ich habe den Luxus und das Glück, ich habe glaube schon die zwei Stärksten in meinem Team, das ist natürlich mega cool, mit dem Muswama Kumbunschi und mit der Nadia Pasternak. Das heisst, wir sind sicher eingespielt und die, also alle Anschieberinnen und Anschieber, haben im Dezember ein Ausschieben. Das heisst, die müssen dann wie gegeneinander halt ein Ausschieben machen und dann gibt es eine Rangliste. Und anhand von dieser Rangliste wird dann verteilt, okay, beste Anschieberin geht zu Schweiz 1 und so weiter. Das Gute ist, meine Anschieberinnen haben wie 400stel zu gut. Das heisst, eine vom anderen Team muss 400stel schneller sein, damit sie einen von mir könnte ersetzen. Und also weißt du, auch wenn sie nur 100stel stärker wird, dann werden wir wie nicht auseinandergenommen, sozusagen.
Ja. Ich denke mal, rein mich einfach wundern, nicht um mit irgendeiner Diskussion empfachen, ob das wird passieren oder nicht, aber wäre das einfach, weißt du, mit einer neuen Teamkollegin, weißt du, die Automatismen, ist das eigentlich quasi wie immer das gleiche, egal wer vor, fahrt und hinten anschiebt, oder ist das gleich etwas, wo man mega eingespielt muss sein und das dann halt eben auch ein riesen Vorteil ist, wenn man das schon sonst immer zusammen trainiert.
Hey, ich finde definitiv, dass das mega hilft, wenn du schon eingespielt bist. Es ist nicht nur auf der Bahn, sondern auch neben der Bahn. Also einerseits auf der Bahn das Timing einfach schon, wo sehr relevant ist. Man merkt das vielleicht gar nicht. Also man kennt ja Cool Runnings, die zählen auf 3 und dann geht man. Und das ist so, es sieht so einfach aus, aber jeder hat wieder so ein anderes Timing, auch wenn man auf 3 würde zählen. Es ist einfach, jeder pusht wieder anders. Und darum, das ist schon recht wichtig. Und das kann schon 100stel ausmachen. Und auf der Bahn ist das mal 2. Also 300stel, nachher im Ziel 600stel, ist dann vielleicht mal Medaille schon weg. Und darum muss ich sagen, ist es sehr wichtig, dass du eingespielt bist. Neben der Bahn auch. Jeder weiß einfach ganz genau, die macht immer das, die hat immer den Schlitten dort und. Und es macht es einfacher, weil du kannst schon ohne Kommunikation weißt genau, wer was muss machen. Und das erleichtert einem einiges.
Wenn wir mal ein bisschen über Ziel reden, für Olympia, du hast letztes Mal 2 Diplome gehabt in Peking. Das wäre der nächste logische Schritt, wäre Medaille. Jetzt hast du mir vorher erzählt, aber mit dieser Materialdiskussion ist eigentlich Medaille vielleicht ein bisschen weiter weg als auch schon. Was ist grundsätzlich jetzt einfach so dein Ziel für die Olympiasaison?
Ich sage, es ist immer noch alles möglich. ich glaube schon, dass es mega schwierig ist. Also auch, wenn man jetzt einen schnellen Schlitten oder sagen wir es mal, wenn das Schlittenprojekt mega erfolgreich gewesen wäre für letzte Woche, es ist mega schwierig. Es sind alle voll in Topform. Und Monobob hat man ja gesehen, ich war im ersten Lauf Erste gewesen. Wenn jetzt alles, was auch immer gewesen ist, gepasst hätte im zweiten Lauf, dann hat es gelangt und darum, also ich träume sicher noch von einer Medaille. Ich glaube, träumen darf man immer, aber es muss schon alles zusammenpassen und das mit dem Schlitten ist sicher noch nicht gelaufen. Also wir sind immer noch dran, wir sind immer noch am herausfinden, was können wir noch machen, weil ich selber gesagt habe, hey, ich bleibe nicht ruhig sitzen, bis ich eine beruhigende Lösung habe. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zum herausfinden und ich hoffe sehr fest, dass wir ein bisschen näher dran kommen.
Sehr gut. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar auch in der letzten, ist nicht nur in den Medien ein bisschen präsent, dass eben viel mehr Anschieberinnen und Teams rum sind, was ja cool ist für den Bobsport, sondern auch eine negative Meldung, nämlich dass einer von den Hauptsponsoren vom Verband nicht gezahlt hat und durch das auch gewisse Athletinnen und Athleten betroffen gewesen sind, dass sie nicht alles Geld, was sie eigentlich damit geplant haben, bekommen haben. Darum frage ich, bist du dort auch irgendwo durch betroffen gewesen, dass du plötzlich hast anders budgetieren für dein Olympiajahr?
Hey, also schon auch ein bisschen, aber ich glaube, die Weltcup-Teams hat es nie so getroffen wie jetzt der Nachwuchs. Bin ich selber natürlich auch mega froh. Ich sehe, wie es zwei Seiten, es ist sicher mega schwierig, gerade jemandem die Schuld schieben oder eben ja jetzt der Verband oder irgendwas, aber also der Verband ist natürlich auch abhängig von diesen Geldern und ja, wenn du es halt einfach nicht bekommst, musst du ja irgendwo anfangen zu kürzen, wie was gemacht wird. Ich bin froh, bin ich nicht in dieser Rolle, wo das hat müssen entscheiden, aber ja, also ich merke es selber schon auch, es ist, mir hat immer ja früher ist es einfacher gewesen, früher haben Teams viel mehr selber gezahlt, aber wenn man doch schon allein den internationalen Verband, wie auch unser eigener Verband sieht, wie sie finanziell kämpfen, kann man doch auch davon ausgehen, dass es für uns Athleten genau gleich ist. Also die Firmen sind einfach nicht mehr gleich parat. Unser Sport in der Schweiz wird nicht mehr so ausgestrahlt wie früher und es ist, ja, die Präsenz ist halt einfach nicht mehr gleich. Und das macht es natürlich für uns Athleten auch nicht mehr, also auch nicht so einfach. Und halt, ja, es sind dann schon viele Kosten, die du dann plötzlich eben drehst. Und man darf auch nicht vergessen, jeder Pilot zahlt auch noch Spesen und Prämien und Lohn den Anschieberinnen. Und ja, das vergisst man dann plötzlich, dass halt schon noch viele Kosten sind und die Leute immer mehr verlangen. Die Mieten sind immer höher, Lohn muss höher sein und. Also ich muss sagen, verwöhnt ist, glaube ich, niemand von uns. Und ich glaube, es haben alle von jeder Seite ein bisschen zu kämpfen.
Hey, ich würde gerne noch schnell, wenn du das gerade schon ansprichst von dir aus, darüber reden, wie das die Leute ein bisschen ein Bild davon bekommen. Weißt, du bist ja quasi wie, sag ich dir mal, der Chef von deinem Team. Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, mit den Anschieberinnen, mit Erfolgsprämie und so weiter, wo du musst zahlen. Aber kannst du vielleicht mal so ein bisschen ein Bild geben? Du entscheidest natürlich, wie fest ins Detail du willst gehen und welche Zahlen du nennst, aber einfach, dass wir so ein bisschen verstehen, weißt, was alles quasi wie in deiner Verantwortung ist, wo auch du musst dafür sorgen, dass das, blöd gesagt, genug Geld rum ist, damit das alles funktioniert.
Ja, es ist schon so, dass du als Pilotin oder als Pilot wie eine eigene Firma leitest. Man kann es eigentlich genau mit so etwas vergleichen. Du bist wie zuständig für deine Anschieberinnen, heisst eben das ganze Finanzielle sicher mal. Dann kommt das Organisatorische, die ganze Saison planen, wer kommt wann mit, wie kommt wer wo an, eben dann Flug buchen, Fähren buchen, Auto organisieren und. Und beim Auto sicher schauen, dass man einen Transporter hat, entweder gesponsert, wenn es gerade gut läuft, oder eben einen Bus kaufen. Dann hast du zwei Schlitten, wo du sich auch selber drehst. Sprich, wenn es gut kommt mit den Sponsoren, heisst ein Monobob für 30'000 Franken, ein Zweibob für 65'000. Und dann hast du noch Kufen. Also ich meine, das sind nur mal Bobs, du brauchst noch Kufen. Und das unterschätzen auch ganz viele. So ein Kaufersatz kostet momentan etwa um die 7'000 Euro. Dann zahlst du noch die Steuern dazu. Ist auch nicht so günstig. Und dann hast du noch etwa 5 Kaufersätze von denen. Dann kommt noch das Ganze mit dem Trainingslager, wo man selber trägt. Und einfach die Hinfahrt, das Reisen, die Verpflegung dann. Das Gute ist, wenn man im Weltcup ist, dann zahlt man die Hotels dann nicht. Die Verpflegung auch nicht während der Weltcup-Woche, aber dann alles andere halt schon.
Ja. Und das musst du alles via Sponsoren decken? Oder gibt es da irgendwo, also gab Preisgeld, wenn man nicht gross diskutiert, das ist nicht rum. aber weißt, ist das alles quasi via Sponsoren, du selber musst für die ganze Summe rufen, wenn ich das einfach so ganz glaube überschlage, ich bin mega schlecht im Rechnen, aber ich hätte jetzt gesagt, das geht irgendwo 150 bis 200'000 locker, wenn nicht noch drüber, wenn man könnte rechnen. Ist alles Sponsoring, wo du musst selber reinholen?
Ja, das sicher. Also ich habe noch die Sporthilfe. Mit der Sporthilfe decke ich auch noch einiges. Meistens zahle ich mit der Sporthilfe Materialsachen. Also eben, so einen Zweierbob kaufst du nicht jedes Jahr. Also meine habe ich vor 5 Jahren gekauft. Das war meine erste Weltcup-Saison gewesen, bezüglich meine zweite richtige Saison überhaupt. Und dann kaufst du einmal. Und Monobob habe ich leider schon den zweiten müssen kaufen, weil mein erster nicht mehr gelaufen ist. Ist aber die beste Entscheidung gewesen. Es kommt dann immer, es ist mal mehr und es ist mal weniger. Es ist mega abhängig, in was jetzt gerade investierst und was gerade brauchst. Letztes Jahr habe ich mir noch überlegt, muss ich jetzt wirklich einen neuen Bus kaufen? Aber die Preise sind, also meine habe ich eben auch schon vor 6 Jahren gekauft und das kannst du nicht mehr vergleichen. Also es sind so viel teurer geworden. Und dann überlegst du dreimal, ob du wirklich nochmal einen Bus kaufen sollst, weil einfach mit mich etwa 6-mal im Jahr hin zum Service muss. Und du willst natürlich auch nicht jedes Mal eine Rechnung zahlen von 1'000 Stutzen wieder. Und ja, also es ist sicher mega schwierig. Aber ich sage, für mich ist das eine mega Lebenslehre. Ich habe angefangen und ich habe wie niemanden gehabt, der mir gesagt hat, wie ich das machen muss, wie ich Sponsoren finde und wie ich ein Team leiten muss und das ganze Admin-Zeug. Ich muss sagen, das ist eine Lehre für das Leben. Ich glaube, ich könnte nirgends besser lernen, wie man sich organisieren muss als Pilotin beim Bobsport.
Jetzt bist du ja Zeitmilitär, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Kannst du vielleicht noch schnell das Konzept erklären? Weil ich glaube, das hilft ja schon auch ein bisschen, was Finanzielle anbelangt, oder?
Ja, genau. Also ich bin bei der Armee 50% angestellt. Das ermöglicht mir halt einfach auch, dass ich nicht muss arbeiten und trotzdem halt so ein bisschen ein Einkommen habe. Ich kann jetzt nicht gross irgendwie sparen oder so, aber es ist sicher besser, als wenn ich jetzt irgendwo noch ins Büro arbeiten muss. Ich habe einfach auch gemerkt, was athletisch gegangen ist. Ich habe nicht viel mehr trainiert nachher. Ich habe eigentlich genau gleich viel trainiert. Was sich geändert hat, ist einfach, ich habe eine Regeneration gehabt. Und das hat einen mega Unterschied gemacht von meinen athletischen Leistungen. Und ich empfehle das eigentlich wirklich jedem Athlet, dass, dass halt, es ist nicht einfach mehr ist mehr, also sprich mehr Training ist mehr, sondern dass man einfach so ein bisschen Balance muss finden, und das hat bei mir mega gut gepasst gehabt. Und das ist halt doch auch dank der Sporthilfe und dank der Armee möglich, weil das ist so sozusagen wie ein bisschen mein Lohn, den ich daraus lebe. Aber eben durch das, dass halt bei uns Prämien so ein bisschen fehlen, also das ist eigentlich ziemlich öffentlich, das kann ich gut sagen. Jetzt, wir sind die letzten 4 Jahre, die letzten 4 Jahre im zweiten Bob, im Gesamtweltcup immer Vierter gewesen, also immer hinter den 3 Deutschen. Und das hat Preisgelder gegeben von der, vom Internationalen Verband, und das sind 13'000 Franken gewesen. Also es ist schon nicht viel, und das teilst du dann noch mit deinen Anschieberinnen. Und das ist dann einfach so ein bisschen, es ist definitiv nicht viel, wenn du Vierter auf der ganzen Welt bist. Und ja, von dem kannst du nicht leben. Das ersetzt dir nicht deine Ausgaben.
Ja, ich sehe, das ist ein sehr, sehr grosser Aufwand. Ich habe jetzt noch einen kleinen abrupten Themenwechsel zum Schluss. Aber ich habe gefunden, ich würde das gleich gerne reinnehmen, weil ich gehe davon aus, du brauchst ja gleich ein bisschen Ausgleich, und ich bin nämlich auf einen zweiten Instagram-Kanal von dir gestossen. Für die, die schauen wollen, der heisst Artflow Melli. Und das ist quasi, wenn ich das gesehen habe, bist du dort sehr viel am Malen. Das habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich heute irgendwo nicht gegoogelt und gemacht, und mich ein bisschen vorbereitet habe, habe ich den gefunden. Hey, ist das etwas, was du schon lange machst? Oder ist das etwas, was neuer dazugekommen ist, was irgendwie so eine Art Ausgleich zum Sport ist? Oder was ist das Malen für dich?
Also, ob ich das schon lange mache, ich glaube, bevor ich schon ein Kind bin, habe ich so gerne gemalt. Ich glaube, das Erste, was ich im Kindergarten gemacht habe, sind Farbstift geholt und ein Blatt Papier. Es ist definitiv etwas, was ich schon seit eh und je mega gerne mache. Also wenn man auch meine Schulbücher anschaut, die sind alle voll gekritzelt. Und das ist einfach so ein bisschen, ja, also etwas, was ich wirklich gerne mache, irgendwie auch der Kopf, irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen therapiemäßig. Und dann habe ich mir wirklich vorgenommen, letztes Jahr, dass ich unterwegs mir auch die Zeit nehme, nicht immer nur Netflix oder nur umscrollen, sondern ich habe mal gelesen, dass halt etwas Kreatives machen recht beruhigend ist und so ein bisschen fördernd für die Regeneration und was man nicht alles macht für den Sport. Also als Sportler habe ich gedacht, weißt du was, jetzt fange ich das an. Und dann haben meine Kolleginnen immer gesagt, mach einen Instagram-Account, mach einen Account. Und dann gesagt, okay, dann halt. Ich bin jetzt gerade nicht so aktiv, aber ich zeichne und male eigentlich immer noch. Aber halt einfach das Ganze aufnehmen und zusammenschneiden, das braucht halt wieder Zeit. Und, ja, aber nein, ich muss sagen, ich bin gern kreativ, sagen wir so.
Hilft das auch in dem Sinn, wirklich so ein bisschen abzuschalten, gerade wenn wir jetzt vielleicht im Olympiajahr sind und dann hast du die Materialdiskussionen und dort geht es noch um Geld und Reisen und Organisieren und Machen, und dass du einfach irgendetwas hast, was mit dem einfach gar nichts zu tun hat? Oder was hat es für dich so ein bisschen für eine Bedeutung? Gibt es auch vielleicht gerade in dem Jahr, wo es ja sportlich eigentlich um sehr, sehr viel geht, wo man dann sagen, hey, nein, ich mache jetzt nur noch Sport, weil das ist das wichtigste Jahr?
Ja. Nein, ich glaube, weil der Ausgleich ist mega wichtig. Ich habe es gemerkt, es war mega intensiv gewesen, die letzten 2,5 Wochen. Wir haben sonst immer also in der Weltcup-Woche immer einen Tag, wo wir fahren, einen Tag, wo wir nicht fahren, dann wieder einen Tag, wo wir fahren. Und in der ersten 1,5 Wochen sind wir alles durchgefahren. Also wirklich kein Day off, nichts. Und du bist einfach jeden Tag auf dieser Bahn gewesen. Und es geht einfach immer darum, okay, was ist jetzt besser, was ist schneller, was für ein Setup beim Schlitten und wie hat es sich angefühlt und soll man noch etwas ändern und. Es hat sich so wie, war so ein Moment, wo ich einmal einfach so wie ausbrechen und einfach sagen, hey, Timeout. Weil dann bist du im Zimmer und dann redest du noch mit dem Freund drüber, und weil es halt einfach so wichtig ist, wir reden sonst nie über Pop. Aber es ist dann halt einfach so wichtig und ich glaube, wenn du dann einfach mal kannst sagen, okay, Timeout, ich nehme jetzt mein Büchlein führen, meine Farben und fange an, denke ich automatisch schon mal nicht dran. Und vor 4 Jahren habe ich das schon gehabt, dass ich etwas gebraucht habe, und ich habe mir ein Keyboard gekauft und habe das für ein Keyboard in jedes Hotelzimmer genommen und einfach gespielt, weil, also ich spiele schon seit ich 7, 8 bin, spiele ich eben Klavier. Und ich so, hey, weißt du was, ich lerne jetzt einfach in dieser Saison ein neues Stück, und das ist dann meine Ablenkung. Genau.
Sehr gut. Hey, ja, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass du genug Ablenkung findest, also dass du genug kannst, einen guten Ausgleich, gute Balance findest, neben dem Sport für diesen Winter, dass es nachher in Cortina, wenn du nächstes Mal dort bist für die Olympischen Spiele, hoffentlich, dass es dann richtig, richtig gut klappt, auch erst und zweit läuft. Das würde uns natürlich mega freuen. Aber an der Stelle danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und ganz eine erfolgreiche Saison.
Hey, danke vielmals fürs Gespräch.
Ja, nach dem spannenden Interview mit Melanie sind wir bereits am Ende dieser Podcast-Folge für diesen Monat. Danke vielmals fürs Zuhören. Wie immer dürft ihr sehr gerne Feedback geben, am einfachsten per Mail an redaktion@argauersport.ch. Ansonsten könnt ihr uns aber auch auf den Social-Media-Kanal folgen, ihr könnt uns eine Bewertung abgeben, einen Kommentar, das würde uns sehr, sehr freuen. Und dann hören wir uns wieder im Dezember, wenn es wieder heisst argauersport.ch Podcast, die letzte Folge aus dem Jahr. Danke vielmals fürs Zuhören und bis bald.
Argauersport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.